Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 27. Juni 2022. Unser Kalender, unser Plan hier heute ist voll bis oben hin, denn die Welt steht Kopf, sie steht gegeneinander auf. Ost gegen West, West gegen Ost, das ist spannender als ein Krimi. Aber vorher möchte ich zu unserem Ruhepol kommen und der heißt Andreas Popp. Guten Morgen.
Das habe ich zum ersten Mal gehört, dass ich ein Ruhepol sein soll bei dir. Aber ich freue mich sehr darüber, über deine späte, aber wenigstens reale Erkenntnis. Wir haben heute einen Sommertag zu erwarten, allerdings mit Regen. Aber Sommer ist trotzdem. Wir haben also einen changierenden See. Es liegt eine graue Decke über dem Himmel und wir erwarten trotzdem sonnige Abschnitte, weil es gibt ein Sprichwort, wenn dir das Wetter in Cape Breton nicht gefällt, warte eine Stunde, dann hast du ein anderes. Wir haben heute ein Mischwetter, es ist warm und die nächsten Tage, morgen soll es nochmal regnen und dann kommt wieder die sonnigen Phasen zurück.
Warum machen wir eigentlich diesen Wetterbericht immer?
Ich weiß es eigentlich gar nicht, aber ich glaube, wenn wir ihn weglassen würden, würden die Leute fragen, was ist denn das? Habt ihr gar kein Wetter heute?
Ja, also viele Grüße vom changierenden Silbersee und unserem derzeit etwas unbeständigen Wetter. Andreas, bevor wir zu G7, zu BRICS und so weiter kommen, möchte ich noch mal auf unseren Kongress hinweisen. Der findet in etwa 5 Wochen statt. Wir haben eine Menge Protagonisten, Referenten, die dort Vorträge halten oder auch Interviews geben. Du interviewst einige, ich interviewe einige. Und wir haben jetzt eingestellt ein kurzes Video, in dem wir beide uns unterhalten über Frau Dr. Alina Lessenich. Alina Lessenich ist allen ein Begriff, die sich um das Thema Entgiftung und Ausleitung kümmern. Sie hat übrigens auch einen ansehnlichen Telegram-Kanal unter dem Namen, ich glaube sogar Dr. Alina Lessenich, das gucke ich gleich nochmal und sage es euch dann. Dr. Alina Lessenich, genau, da findet ihr sie. Sie bietet übrigens auch Workshops an und hält selber natürlich auch woanders und nicht nur bei uns Vorträge. Und dieses Entgiften, das scheint eins der aller wichtigsten Themen für uns jetzt zu werden oder schon zu sein in diesem Umbruch, in diesem Transformationsprozess. Denn nicht nur der Geist, auch der Körper muss entgiften. Andreas, und es gibt ja viele Umweltgifte, die in unermesslichen Mengen Einzug gehalten haben in unsere Welt, auf uns einströmen, ohne dass wir es überhaupt merken.
Das kann man wohl sagen. In der Biologie, im Studium lernt man ja vor allem eines, dass allein die Genetik verantwortlich ist für die Entwicklung des Körpers und auch für die Runderneuerung. Wenn wir wissen, dass der menschliche Körper aus 100 Billionen Zellen besteht und jede Sekunde 250 Millionen davon sterben und wieder nahezu komplett erneuert werden, dann ist das natürlich schon ein Vorgang, der wirklich wichtig ist. Umso wichtiger ist natürlich, wenn man die Zelle mal mit einer Art Batterie vergleicht, die man auswechselt, dann ist es wichtig, dass die Batterie zwar leer, aber auch intakt war. Denn der Körper ersetzt nur eine Batterie, wie er sie vorgefunden hat. Und wenn die schon krank war, dann muss das nicht unbedingt ein genetischer Fehler sein. Es kann auch durch Umweltgifte entstanden sein. Und in diesem Fall produziert dann die Nachfolgezelle denselben Fehler weiter. Er tradiert sich. Und wir haben mittlerweile so viele Umwelteinflüsse, die wir kennen. Die sind im Boden, im Wasser, in der Luft. Natürlich in vielen Lebensmitteln denken wir an die Haltbarkeitsstoffe, aber auch in den Wohnungen und Häusern denken wir an die vielen Farben, die genutzt werden, Ausdünstungen, die stattfinden. Früher hat man zum Beispiel Häuser gebaut, die wurden im Winter dann im Rohbau nochmal getrocknet. Heute ist es so, dass die Menschen, die quasi trocken wohnen. Das heißt, da kommen dann so Entfeuchter rein in die Rohbauten und dann sagt immer der Vermieter, wenn man irgendwo Stockflächen hat, sie haben nicht richtig gelüftet. Das hat nichts mit Lüftung zu tun. Das heißt, die Menschen da drin wohnen die Bude erst einmal trocken. Auch das sind Umweltgifte und die wirklich auf den Menschen schaden.
Ja, aber das wird jetzt schwierig mit dem Trockenwohnen, denn wenn das Gas weg ist und im Winter ist es kalt, dann bleibt es auch feucht.
Dann wird man es weiterhin nass bewohnen. können. Das ist der Unterschied. Das ist ja der Grund, warum ich auch ein großer Freund von Holzhäusern bin, weil die braucht man nicht trocken wohnen, weil Holz wird schon trocken verbrannt. Okay, es Kosmetik beispielsweise, Pflegeprodukte, die wir überall kennen, aber auch die ganzen Schwermetalle sind bekannt, Pestizide, Herbizide, Lösungsmittel und so weiter. Also wir sind ja mit Chemie mehr oder weniger permanent malträtiert.
Ja, viele nehmen immer noch ein Deo-Spray oder einen Deo-Roller, der Aluminium enthält. Das ist auch eine Eintrittsstelle in den Körper, die heikel ist. Also bitte, bitte darauf achten, wenn ihr euer Deo kauft, immer ohne Aluminium. Das sind so die kleinen versteckten Sachen. Auch übrigens Zahnpasta ohne Fluorid, bitte. Auch das ist immer wieder wichtig zu sagen. Und gerade über diese Dinge wird in unserem Kongress gesprochen. Wo lauern die Gefahren? Wie begegnet man den Gefahren? Wie entgiftet man? Also hier spricht Alina Lessenich in diesem Vortrag Klartext. Und sie sagt dann auch, es gibt viele chronische Erkrankungen, die massiv ansteigen, wie Krebs, Herzkreislauf, Autoimmunerkrankungen, natürlich neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und so weiter, auch verschiedene andere Diseases oder Einschränkungen, auch Parkinson und auch Dr. Dietrich Klinghardt, der ja auch in diesem Kongress dabei sein wird, der spricht eben auch darüber, dass wenn wir nur schon merken, weil wir von einem Zimmer ins andere gehen und etwas erledigen wollen oder holen oder nachschauen und schon beim Betreten des anderen Zimmers vergessen haben, was wir eigentlich wollten, das kennt bestimmt jeder von euch und von uns, dann ist es schon mal Zeit, darüber nachzudenken, denn es könnte eine Belastung, eine neurodegenerative Belastung sein durch eben unter anderem diese Schwermetalle. Aluminium, das rieselt ja vom Himmel im Moment derart verstärkt.
Ja, und gerade ist so interessant durch die Industrialisierung, durch diese moderne Welt, in der man uns erklärt, wie man eigenverantwortungslos möglichst arbeiten und leben sollte, wo andere für einen denken, die Politik oder die Lebensmittelkonzerne. All die wesentlichen Dinge des normalen Lebens sind uns hier aberzogen worden. Und durch diese Gifte, die wir einnehmen, beispielsweise durch Haltbarkeitsmittel, die dann beigefügt werden dem Essen, entstehen vor allem diese Krankheiten, die früher nur alten Menschen vorbehalten waren. Osteoporose. Es gibt mittlerweile Menschen, die haben mit 30 Jahren Osteoporose, Diabetes beispielsweise. Also die klassische Altersdiabetes, die schon bei jungen Leuten auftritt. Das sind alles die Einflüsse. Und Lessenich ist in der Lage, gerade diese Zusammenhänge nicht nur deutlich zusammenzuführen, in eine wirkliche Sortierungsanlage reinzubekommen, sondern vor allem auch zu erklären, wie man eigenverantwortlich aus dieser Misere wieder rauskommt, indem man selbst für die Entgiftung sorgt.
Ja, und Alina Lessenich spricht auch über andere Themen, wie zum Beispiel Impfausleitungen. Auch ganz wichtig für alle die, die sich nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen anderes haben impfen lassen und sich damit eben auch einige Aluminium und Schadstoffe zugeführt haben. Über das Shedding, also auch da gibt es immer wieder Hinweise, dass der Kontakt mit Geimpften, mit Covid-geimpften Personen für Nicht-Gespritzte eventuell einige Folgen haben könnte, denen man aber nachhaltig begegnen kann. Und sie spricht über die Long-Covid-Folgen und die Auswirkungen und was man dagegen tun kann. Also das sind Themen, die uns eben auch bei der Planung dieses Kongresses extrem wichtig gewesen sind. Andreas, wir haben viel Begeisterung, viel begeisterte Zuschriften bekommen, jetzt wo wir angefangen haben, den Kongress öffentlich zu machen. Denn wenn wir diese Videos einstellen, wo es um jeweils einen Referenten geht, das wird jetzt in den nächsten Wochen, bis der Kongress startet, immer wieder passieren. Da ist ja auch, wenn man auf den Link der Webseite geht, da kommt ihr auf die gesamte Kongress-Webseite und dort erfahrt ihr, wer ist alles dabei, welche Themen sind es, weil wir haben ein paar Zuschriften bekommen, ja, wir wissen überhaupt nicht, wer dabei ist, warum sollen wir uns da anmelden. Ihr findet alles, wir haben diese Webseite extra dafür herstellen lassen und hoffen, dass das auch schöne und genügend Informationen sind. Und dann habe ich aber doch eine Zuschrift bekommen, Andreas, von jemandem, der völlig entsetzt, also sprachlos war, wie wir uns erdreisten können, dafür 79 Euro und ab dem 14. Juli sogar 97 Euro zu nehmen.
Naja, das ist ein Zeichen dafür. Die Nerven liegen offenbar blank. Ich finde das wirklich sehr interessant, weil wir müssen wissen, wie dieser Kongress aufgebaut ist. Der Kongress basiert auf einem großen Team mit einer extremen großen Technik, mit einem riesen Know-how. Die Abrechnung, die Buchungen, die ganzen Vergaben der Codes und so weiter ist ein Riesenthema. Was ich damit nur sagen will, ist, seit 3 Jahren ungefähr sind wir jetzt dabei. Seit 2,5 Jahren bieten wir mehr oder weniger kostenlos für alle, nicht mehr oder weniger, sondern wir bieten kostenlos für alle, die uns hören wollen und sehen wollen, ein Programm auf Telegram. Auch da haben wir ein großes Team und das Ganze finanzieren wir übrigens auch von unserem eigenen Geld. Und um das mal ganz deutlich zu machen, das sind einige Hunderttausend, die dabei rausgehen an Kosten. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und wir würden niemals dafür eine Gebühr nehmen. Wir betteln auch nicht um irgendwelche Spenden, gar nichts. Wenn wir um irgendetwas bitten, dann ist es um unseren Tierschutzverein, wo wir alte Menschen und Tiere eben halt versuchen mit zu unterstützen. Was wir übrigens auch machen mit unseren Geldern, die wir dann einnehmen beispielsweise. Aber unterm Strich gesehen ist das für mich eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn dann einer kommt und sagt, das wäre eine Unverschämtheit, dass wir dafür Geld nehmen. Das kann ich wirklich nur damit begründen und sagen, okay, die Nerven liegen irgendwie blank. Das ist die Opferhaltung. Übrigens ist niemand gezwungen, auch daran teilzunehmen. Aber ganz ehrlich, 99,9% aller Mails, die wir bekommen, sind eher andersrum, dass sie sagen, danke. Und wie schafft ihr das eigentlich für so einen Betrag? Die Frage ist durchaus berechtigt. Und dann sind es wirklich nur 0,01%, nicht einmal wahrscheinlich, die dann sagen, das ist ja wohl, geht ja gar nicht. Also naja, aber das hat man eben.
Ja, also man muss einfach auch sehen, es sind Studioproduktionen. Wir brauchen Producer, wir brauchen Cutter, die diese Videos schneiden. Die, wir haben ja einen Vorspann. Übrigens verschiedene Vorspänne, das muss komponiert werden, das muss arrangiert werden. Und ganz ehrlich, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Also das ist nun mal so und das ist das Gesetz der Wechselwirkung. Was mich dabei, oder sagen wir mal anders, was mir auffällt, ist, dass wenn jemand über 2,5 Jahre unser Angebot kostenlos bekommt, das Einzige, was wir tun, ist, dass wir Produkte einstellen, die zu den jeweiligen Themen passen. Das sind auch Empfehlungen von uns. Natürlich, das sagen wir auch, ob das der Stromgenerator EcoFlow ist, den wir selber haben, ob das der Wasserfilter ist, den wir selber haben, ob es verschiedene andere Dinge sind, die wir hier auch alle haben, die ganzen Hildegard von Bingen Produkte, Chlorella, Spirulina, CDL. Natürlich, das ist in unserem Haushalt auch. Ich gebe euch genauso weiter, wie ich meinen Garten anlege und Empfehlungen. Das heißt, wir versuchen für die Vorbereitung einfach einiges zu tun. Und das ist mehr oder weniger das Einzige, was vielleicht den einen oder anderen mal stören könnte, dass da Produkte eingestellt werden vom Kopfverlag. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht, andere Seiten wie Spiegel oder die Welt oder die Bildzeitung oder wen auch immer anzusehen. Und die haben alle sehr viel Werbung dabei. Und ich glaube, ohne solche Dinge geht es heute auch gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn man bestimmte Artikel bei den Mainstream-Medien lesen will, kann man das nicht, ohne sich anzumelden und zu bezahlen. Und wir machen das halt alles nicht. Und eventuell, Andreas, ist es dann so, es gibt ja diesen Spruch, gibst du ihm den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand. Vielleicht denken diese Leute auch gar nicht darüber nach, was hier so an Produktionskosten alles ist. Wir arbeiten Tag und Nacht für diesen Kanal, aus reiner Überzeugung auch, weil uns wichtig ist, dass wir diese Zeitspanne hier gemeinsam stabil durchstehen, vor allem eben auch, wie ihr wisst, geistig. Und ja, vielleicht ist es wichtig, einfach auch mal zu versuchen, die andere Seite ein bisschen näher zu beleuchten und zu überlegen, was da so im Gegenwert steht.
Man merkt, dass du dich gerade noch darüber aufgeregt hast ein bisschen, weil nämlich so ein Schreiben hier reinkam. Wie gesagt, das ist die Ausnahme. Wir wollen es nicht rechtfertigen für irgendetwas. Auch das ist mir an der Stelle nochmal ganz wichtig. Aber die Hintergründe müssen klar sein. Und auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Das Team, was wir haben, muss von uns bezahlt werden, weil wir es wollen. Wir leben auch im Lichte der Wahrheit und versuchen genau diese Gesetze der Natur auch ganz akkurat zu leben. Und es kann nicht sein, dass jemand Leistung bringt, ohne dafür in irgendeiner Form entschädigt zu werden. Das ist nun einmal die Situation. Was heißt entschädigt? Dass er eine entsprechende Energie dagegen bekommt. Genau so funktionieren die Gesetze und ich denke, damit ist es auch alles gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf diesen Kongress riesig. Wir sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt. Es sind wundervolle Themen. Und jetzt kommen wir zur knallharten Tagespolitik. Ja, die Medien sind voll vom G7-Gipfel im bayerischen Elmau. Herr Söder ist da aufgetreten mit seinem Trachtenverein und hat sozusagen die Weltspitze der westlichen Regierungen begrüßt. Und verschiedene Berichterstattungen sind ganz interessant. Und da gehen wir so ein bisschen in eine kleine Presseschau mal rein. Also zum Beispiel T-Online berichtet, das Putin-Beben. Und dann heißt es, der Schatten Wladimir Putins legt sich über Elmau. Denn das Ringen um Geschlossenheit könnte für die G7-Staaten zur Zerreißprobe werden. Denn das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Welt verschiebt sich zugunsten von Ländern wie China oder Indien. Die Abhängigkeiten sind so groß, dass europäische Staaten teilweise noch immer mit Rohstoffkäufen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mitfinanzieren. Die Demokraten bzw. die Demokratien haben global an Einfluss verloren und sind nun darauf angewiesen, dass sie das Tau ziehen, um einige aufstrebende Entwicklungs- und Schwellenländer gegen Russland und China gewinnen. Also es ist wie ein Wettlauf. Jetzt fragt man sich, aber ist das realistisch? Ja, Andreas, ist das realistisch?
Naja, also erstmal ist es schon mal nicht realistisch, wie es eingeschätzt wird. Denn wenn die Demokratien des Westens gerade an Macht verlieren, dann weiß ich gar nicht, wovon sie wirklich sprechen. Denn die Demokratien kann ich im Westen momentan eher wenig ausmachen. Das glatte Gegenteil empfinde ich, wenn ich sehe, wie mit Möglichkeiten der Einflussnahme der Zensur in den Medien gearbeitet wird, wie beispielsweise auf normale Bürger, die sich kritisch gegenüber irgendeiner Regierung äußern, dass die gleich ein Fall für den Verfassungsschutz werden und so weiter. Davon sind wir weit weg. Und insofern kann man nicht eben sagen, dass die Demokratien verlieren gegen die Totalitären, sondern die einen Totalitären gegen die anderen Totalitären. Das ist der große Unterschied. Und wir wünschen uns natürlich wieder eine Demokratie zurück. Und da jetzt die große US-geprägte, US-Hegemonialmacht, das ist ja einfach so, den gesamten Westen ja akut geprägt hat und das mittlerweile sich auf der gesamten Welt bis in den letzten Winkel rumgesprochen hat, dann entstehen jetzt die Veränderungen. Und mir kommt das Ganze so ein bisschen vor, wie so ein bisschen ein Hühnerhaufen dieser G7-Gipfel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe dann beispielsweise Herrn Biden, ich sehe Herrn Scholz beispielsweise daneben stehen und denke dann immer, heißt er die Katz oder Herr Macron und Draghi beispielsweise, der dafür gesorgt hat, dass wir die Inflationsraten eben halt in diesen Dimensionen haben, wo der gesamte Westen natürlich mit zu Schaden gekommen ist. Also davon zu sprechen, dass die Guten jetzt verlieren und die Bösen jetzt gewinnen, ist wirklich schwer nachzuvollziehen.
Ja, das ist zu kurz gesprungen. Man muss wirklich mehrere Aspekte dabei beachten. Was mir natürlich als Hausfrau aufgefallen ist, dass sie alle in blütenweißen Hemden da saßen, allesamt, als ob sie sich abgesprochen hätten. Bei einem Foto hat sogar das Röslein eine weiße Bluse an. Also sie erscheinen wirklich wie die reine, reine Wahrheit.
Das ist eine ganz klare Managementvorgabe nach US-amerikanischem Management. Das haben wir damals schon gelernt. Das heißt, ein schwarzes Hemd, ein farbiges Hemd trägt man nicht, denn die weiße Weste muss deutlich nach vorne gegeben werden.
Genau, also und die Staats- und Regierungschefs der westlichen G7-Mächte haben heute eine Videokonferenz gehabt mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Sie haben ihre Solidarität mit der Ukraine erneuert. Sie haben weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland angekündigt. Also die Spirale geht weiter. Und Selenskyj, der hatte wieder sein olivfarbenes T-Shirt an und war aus Kiew zugeschaltet. Er hat die Gruppe der G7 um eine Kraftanstrengung gebeten, um den Krieg Russlands gegen sein Land noch in diesem Jahr zu beenden. Er hat richtig angekündigt, wir werden diesen Krieg in diesem Jahr beenden, aber dafür brauchen wir natürlich noch mal verstärkte Hilfe. Andreas, er möchte weitere Waffenlieferungen haben. Wir wissen inzwischen, dass der Schwarzmarkt blüht, was die illegalen Verkäufe dieser Waffen angeht. Es gibt auch viele Hinweise darauf, dass Kiew große Probleme hat, das Ziel zu erreichen, den Krieg zu gewinnen. Selenskyj spricht ja auch nicht davon, dass er den Krieg dieses Jahr gewinnen will, sondern beenden möchte.
Wir haben in unserem Sonderpodcast neulich besprochen, vor 2 Tagen, über die aktuelle Kriegsgefahr auch in Europa. Und da wurde eigentlich mal klar, auch unter anderem, wie sich denn die Situation verhält mit den Waffenlieferungen. Also die Ukraine ist ja mittlerweile ein Paradeplatz, ein Sammelplatz von Massen von Waffen geworden, die dort momentan zur Show gefahren sind. Es ist ein Showroom mittlerweile für einen sogenannten Krieg. Nach alten Mustern, wo wirklich eine Materialschlacht stattfindet, aber auch nach neuen Mustern. Also zu wenig Waffen scheinen sie nicht zu haben. Ukraine hatte zum Beispiel 200 Panzer gefordert und 370 bekommen. Also das ist fast das Doppelte. Und die Ukraine verfügt über 97.000 Abwehrraketen für Panzer, also Panzerabwehrraketen, 97.000. Das sind mehr Abwehrraketen, als es auf der gesamten Welt überhaupt an Panzern gibt. Also nicht nur die russischen, sondern die gesamte Anzahl der Weltpanzer. Und jetzt muss noch mehr reingebracht werden. Also das Ganze ist schon alles sehr verfahren.
Ja, und es ist natürlich auch ein Kerngedanke dort in Elmau, der im morphogenetischen Feld bestimmend wirkt. Das ist, dass man Gastländer eingeladen hat, die man möglichst auf die Seite bringen möchte. Denn diese Gastländer, die sind verbandelt, sehr auffällig mit Russland und mit China. Und ich möchte mal in die Süddeutsche Zeitung hineinlesen, in einen Beitrag, der vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, was die Süddeutsche Zeitung zu diesen Gastländern schreibt. Also 2 Gastländer aus Asien, 2 aus Afrika, 1 aus Lateinamerika. Kanzler Olaf Scholz betrachtet die Einladungen als Teil seiner beschworenen Zeitenwende. Er möchte auf diese Weise den Zusammenhalt von Demokratien weltweit stärken und sich nicht, wie lange üblich, alleine auf den Westen konzentrieren. Könnte ein bisschen zu spät sein. Aber weiter. Deshalb kommen jetzt Indien, Indonesien, Senegal, Südafrika und Argentinien nach Elmau. Gewichtige Schwellenländer, in denen zusammengenommen fast ein Viertel der Weltbevölkerung lebt. Alle 5 dürften zuletzt wachsenden Druck verspürt haben, sich im Umgang mit Wladimir Putin klar zu positionieren. Die Hindustan Times in Delhi schreibt dazu, dass die Einladung des Kanzlers an Premier Modi zu den Anstrengungen Deutschlands gehört, Indien vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts von Russland abzuwerben. Wir hatten am Freitag schon darüber gesprochen, dass Olaf Scholz in seiner großen Rede vor dem BDI ja auch ausdrücklich betont hat, dass die Länder Indien und Indonesien sehr wichtig seien für alle Pläne, vor allem die Klimapläne. Er plant ja einen globalen Klimaclub jetzt. Das scheint seine Idee zu sein, also auf seinem Mist gewachsen zu sein. Und er sagt, ohne Indien und Indonesien werden wir da überhaupt nichts mehr erreichen. Und hier heißt es, Indien ist unter den Gästen wohl derjenige Staat, der die engsten Kontakte nach Moskau pflegt. Zwar hat Delhi als Anhänger der blockfreien Bewegung stets auf Eigenständigkeit gepocht, gleichzeitig aber oft auch die Nähe Moskaus gesucht. Und Delhi hat dort auch fast alle Waffen eingekauft, die dann gewartet und repariert werden müssen. Und diese Abhängigkeit, schreibt die Süddeutsche, sei nicht schnell abzuschütteln, falls Delhi das überhaupt möchte. Und Indien laviere sich so durch, denn Modi will vermeiden, Russland zu verärgern. Er fürchte, dass eine solche Verstimmung Moskau weiter in die Arme Pekings treiben könnte. Aus indischer Sicht der bedrohlichste aller Nachbarn.
Ja, wir merken diese Gemengelage, wie kritisch das Ganze ist. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, hier spielt die RCEP noch eine ganz große Rolle, besonders wenn es um Indonesien geht. Also man muss momentan, weil man nicht mit USA in einen Konflikt geraten möchte, weil sich rumgesprochen hat, auch dass man relativ locker Knöpfe drückt und Bomben einfach irgendwo in den Orten runterfallen lässt. Das kennen wir aus Syrien, das kennen wir aus Afghanistan und da will man nicht rein. Also ist das mehr so eine Art Respekt und sagt, okay, wir gehen dahin, aber in Wirklichkeit wollen sie es nicht. Das glaube ich einfach nicht. Indonesien gehört zu RCEP, ist ein fester Partner. Das ist das Freihandelsabkommen der Chinesen und da werden die nicht so schnell rankommen. Argentinien hat sich gerade mit China und der Seidenstraße in Verbindung gebracht. Also die sind da ganz aktiv drin, genau wie die anderen südamerikanischen Länder, Chile, Brasilien und so weiter. Das ist alles bekannt. Das Ganze ist so ein bisschen Showdown. Spannend finde ich hier, dass man spricht von den sogenannten gewaltigen Drittländern, die da sind, die 25% der Weltbevölkerung ausmachen, weil man sollte sich immer wieder klar machen, diese G7-Staaten, die da gerade tagen, die machen nicht einmal 10% der Weltbevölkerung aus und der Rest 90% und der ist nicht auf der G7-Liste und auch nicht unbedingt dem Westen so angetan, wie man es gerne hätte.
Ja, so langsam spannen die Mainstreamer das auch. Wir kommen auch nachher noch zum BRICS-Gipfel. Der hat nämlich auch stattgefunden letzte Woche. BRICS sind ja Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die sind in einem festen Wirtschaftsverbund schon. Ja, und wir haben natürlich auch darüber gesprochen in den zurückliegenden Wochen seit der Krieg. Russland, Ukraine tobt, hat Putin bzw. Lavrov sich ja schon getroffen mit indischen Vertretern und indonesischen Vertretern und Vertretern aus afrikanischen Ländern und arabischen Ländern. Die haben offenbar diese Allianzen ein bisschen früher geschmiedet.
Richtig, es ist wichtig so, dass man weiß, wenn man sagt Südafrika, dafür steht das S bei BRICS. Eigentlich spricht Südafrika hier für den gesamten afrikanischen Kontinent mit ein paar wenigen Wackelkandidaten, die da noch zwischen sind, weil gerade China und Afrika ganz stark miteinander verbunden sind und große Investitionen von China im afrikanischen Kontinent gelaufen sind, bis hin zum Batterienbau für die deutschen Elektrofahrzeuge, die regelmäßig abbrennen.
Ja, und Herr Scholz hat immer wieder auch betont, wie wichtig diese Länder sind. Die Süddeutsche schreibt, was Indonesien angeht, dass dies schon deswegen auf dem G7-Radar sei, weil es derzeit den G20-Vorsitz innehat. Der zwingt Präsident Widodo zu einem beispiellosen Balanceakt. Der Westen möchte Moskau so weit wie möglich isolieren, aber Russland ist G20-Mitglied und Putin längst eingeladen zum Treffen im Herbst auf Bali. Auf Druck der USA heißt Indonesien nun auch Herrn Selenskyj dort willkommen, obgleich die Ukraine überhaupt kein Mitglied des 20er-Clubs ist. Was schreibt die Süddeutsche weiter? Für beide asiatischen Länder gilt, dass sie sich nur ungern für die eine oder andere Seite entscheiden. Sie wollen es sich weder mit Moskau noch Washington verscherzen. Der Krieg in der Ukraine ist für beide weit weg. Dieser G7-Gipfel dürfte also kaum einen Bruch dieser Länder mit Moskau einleiten, vielleicht aber Türen öffnen für weitere Kooperation, etwa im Bereich Klima, Gesundheit und Ernährung. Und zum Thema Klima hat Scholz heute gesagt bei G7, dass Indien, Südafrika und Senegal sich zwar Anfang März in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung über die Verurteilung Moskaus enthalten habe. Er sagt aber, es sei wichtig, mit diesen Ländern zu diskutieren, denn der russische Angriffskrieg hat ja Konsequenzen für die ganze Welt. Er hat geworben für einen Klimaklub und sagt wörtlich, der Klimaklub handelt davon, dass man zusammenarbeiten soll zwischen den Staaten, die bereit sind, sehr schnell bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral zu werden. Andreas, Indien und Indonesien, glaubst du, dass die genauso ehrgeizig sind wie Herr Scholz, was das Thema angeht?
Ja, das glaube ich wohl weniger. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Problematik, auch des Niveaus über diesen Klimawandel zu diskutieren. Ich hatte neulich irgendwo gehört, wo einer gesagt hat, wir wollen die CO2-Ausstöße halbieren und dann haben wir irgendwann CO1. Also da muss ich schon wirklich lachen. Also nein, wir müssen eines sehen, dass zum Beispiel in Indonesien ein ganz großer Anteil, ich glaube über 90% zum Beispiel, Muslime sind. ist ganz wichtig. Und die sind nicht unbedingt den US-Amerikanern so wahnsinnig wohlgesonnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass noch viele Gedanken im Hintergrund schwirren bei den Muslimen, was zum Beispiel Guantanamo anbelangt, Waterboarding gegenüber arabischen Menschen und so weiter und so fort. Und Russland ist ein Vielvölkerstaat. Da gibt es sehr viele arabische, muslimische Elemente und so weiter. Chinesische Ethnien sind dort drin, europäische und so weiter. Das ist ja eigentlich tatsächlich die große Diversität, die sich der Westen eigentlich nur wünschen könnte. Und ich glaube ganz einfach, man macht einfach nur irgendwie das Spielchen so ein bisschen mit und gute Miene, weil man keinen Stress haben will. Aber Freunde sind einfach nicht mehr da aus dem Westen. Das ist ein großes Problem. Und wenn man jetzt nicht lernt, irgendwo mal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, sich selbst zu kritisieren, dann wird das auch nichts mehr.
Die Süddeutsche hat weiter die Sache so eingeordnet. Auch von Südafrika mit Herrn Ramaphosa an der Spitze ist kaum zu erwarten, dass es die Bande nach Moskau durchschneidet. Erst vergangene Woche hatte die russische Botschaft in Pretoria zum Cocktailempfang eingeladen, um den russischen Nationalfeiertag zu begehen. Und der Botschafter hatte angekündigt wörtlich, die Ära jahrhundertelanger westlicher Dominanz wird vom Wind des Wandels verweht und macht Platz für etwas Neues und Besseres. Und ein Foto zeigt Südafrikas Arbeitsminister, der das Glas dann mit dem Botschafter erhebt. Und das hat natürlich für einige Irritation und Verärgerung gesorgt. Also das sind klare Worte aus Südafrika, die einen Wechsel wollen. Und dann geht es noch um Senegal, der jetzt auch in Elmau ist, beziehungsweise der Vertreter, Präsident Macky Sall. Und der hatte Anfang Juni noch Herrn Putin in Sotschi getroffen. Und hier heißt es, Sall kam weniger als Staatschef, denn als Vorsitzender der Afrikanischen Union. Und wörtlich sagt er, ich bin zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, sich bewusst zu machen, dass unsere Länder, auch wenn sie weit vom Kriegsschauplatz entfernt sind, Opfer dieser Wirtschaftskrise sind. Und viele Staaten des Kontinents Afrika bezogen Getreide überwiegend aus Russland und der Ukraine und Sonnenblumenöl. Und das fiele eben jetzt aus.
Ja, das ist wichtig, dass man zum Beispiel nochmal drauf kommt, dass dieser Herr Sall, dieser Vorsitzende der Afrikanischen Union, das hatte ich in diesem Sonderpodcast gesagt, als ich mal versucht hatte, eine allgemeine Analyse zur Kriegsgefahr in Europa zu machen. 14 Minuten ist vielleicht interessant, sich das mal anzuhören. Und dieser Herr Sall hatte auch ganz klar in einer Rede Herrn Selenskyj persönlich verantwortlich gemacht für die Nichtausfuhr der Getreidelieferungen aus der Ukraine. Das war natürlich ein Fauxpas aus Sicht der Ukraine, aber so wird das dort gesehen. Also die Kritik ist nicht so ganz gering.
Also hier schreibt die Süddeutsche, dass Herr Sall erst gar nicht versucht habe, Herrn Putin zur Beendigung des Krieges zu bewegen, sondern er habe sich konzentriert auf die Folgen. Und dementsprechend habe Wladimir Putin seine Bereitschaft bekundet, den Export ukrainischen Getreides zu erleichtern. Und das hat Sall auch nach dem Treffen berichtet und geschrieben. Und in die Ukraine ist er bis jetzt nicht gereist. Ja, also das zeigt eigentlich da auch die Positionierung.
Naja, das Problem war einfach, dass die Ukrainer Kiew sich geweigert hat, die entsprechenden Minen, die gesamten Häfen im Schwarzen Meer von der Ukraine sind komplett vermint. Und das ist ganz wichtig. Und solange Kiew die Minen nicht rausnimmt, können natürlich auch keine Getreidelieferungen von der Ukraine laufen. Und Russland hat ganz klar aufgefordert, auch die Ukraine, diese Minen rauszunehmen, dass es nicht genutzt wird. Und es gibt ja auch mittlerweile Gespräche, dass die Ukraine und die Türkei im Gespräch sind und mit türkischen Kriegsschiffen quasi ein sicheres Geleit der Getreidetransporte von der Ukraine auf dem Schiffsweg dann nach Afrika vollzogen werden kann. Und es scheint aber noch an der Entscheidung von Kiew zu liegen, dass man auch die entsprechenden Getreidelieferungen für Afrika wieder in Gang setzt, die vom Hungertod bedroht sind.
Jetzt schauen wir uns das letzte Land an, was jetzt dabei ist in Elmau. Das ist Argentinien, und zwar alleine Argentinien aus ganz Lateinamerika. Was daran liegen mag, sagt die Süddeutsche, dass es gerade den Vorsitz der CELAC innehat. Das ist die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Und Präsident Fernandez plädiert für eine friedliche Lösung in der Ukraine. Sein Land hat sich aber ebenfalls zurückgehalten mit Kritik an Russland, weil man natürlich Moskau als Partner nicht verlieren möchte. Und es heißt hier, in der Pandemie wurde dort viel mit Sputnik geimpft, auch der Präsident, wie es heißt. Und zum wichtigsten Wirtschaftspartner hat sich zudem China entwickelt, welches Milliarden in die Infrastruktur pumpt, also Abhängigkeiten geschaffen hat. Und wenn man jetzt mal so durch die Mainstream-Medien guckt, also ich habe jetzt hier einen Bericht der Bild-Zeitung vorliegen, da lautet die Überschrift: Scholz und Biden bei G7-Gipfel, die Anti-Putin-Allianz, Untertitel: Spott über Kreml-Despot. Und das heißt, dass es ein 3 Meter hoher Zaun sei, der 16 Kilometer lang ist, dieser G7-Schutzzaun um das Tal. 18.000 Polizisten seien in der Region und riegeln alles ab. Am Boden zwischen Garmisch-Partenkirchen und dieser Gipfelalm wie üblich eine Polizeiarmada und in der Luft erstmals bei G7 bewaffnete Eurofighter-Jets der Luftwaffe im Dauereinsatz. Andreas, ist das irgendwie angemessen?
Naja, es sind eben halt die Volksvertreter, die sich ja dem Volk verbunden fühlen, dem Volk dienen wollen. Und interessanterweise müssen die vor dem Volk offenbar geschützt werden, damit das Volk sie nicht lyncht. Ich weiß nicht, wovor sie Angst haben mittlerweile. Aber das Bild an sich spricht nicht dafür, dass es um demokratische Werte geht, die hier verteidigt werden müssen. Ich finde das eigentlich wirklich schon sehr beeindruckend, dass man das so macht.
Die Bild-Zeitung ist auch ganz klar. Also da gibt es auch kein Vertun. Erstmal steht hier, dass der Auftakt gestern um 10:30 vormittags mit Kanzler Scholz und US-Präsident Joe Biden stattgefunden habe, der mit Pilotenbrille aufgetreten sei. Und man habe dort den Grundstein für die Mission gelegt, nämlich den Westen retten, schreibt die Bild. Und man schmiede den Alpenpakt gegen Kreml-Tyrann Wladimir Putin und gegen China-Diktator Xi Jinping. Und die lächelnden G7-Gesichter vor grandioser Alpenkulisse sind Fassade, heißt es hier. Denn die Probleme sind noch imposanter als das Wettersteinmassiv im Gipfelhintergrund. Und ausgerechnet Olaf Scholz wird jetzt hier hervorgehoben, der jetzt eine feste Allianz gegen Putin bilden will. Und er hat dann auch gesagt, dass man sicher behaupten könne, dass Putin nicht damit gerechnet habe und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereite, dass man sich jetzt so zusammentut und jetzt neue Sanktionen auch wieder beschließen möchte.
Ich versuche mir einfach nur mal vorzustellen, was da gesagt wurde. Es geht darum, den Westen zu retten. Also offenbar hat man erkannt, in welcher Situation der Westen sich befindet. Das weicht ein bisschen von den Überschriften ab, die ich in den großen Mainstream-Medien lese, wo der Osten gerade im Zusammenbruch ist, Putin seine Schulden nicht mehr bezahlen kann und überhaupt alles ganz furchtbar ist und die Menschen sich alle zu Tode quälen, während es dem Westen richtig gut geht. Jetzt sehe ich mir doch ganz gerne einfach mal die handelnden Personen an. Ich sehe mir meinetwegen mal an Russland. Da sehe ich einen Herrn Putin. Ich sehe einen Herrn Medvedev und ich sehe den in die Augen. Dann gucke ich mir einen Herrn Xi an und ich sehe ihn in die Augen. Und ich versuche einfach mal zu ermitteln, wenn sie sprechen, die Gestik, die Art und Weise, was stellen sie so dar? Und jetzt sehe ich die westliche Allianz Biden, Scholz. Wir wissen, dass Herr Biden neulich erwischt wurde, wie er einen Zettel dabei hatte, wo drauf stand, er soll sich setzen. Wie er einen Zettel dabei hatte, wo er sagen sollte, hallo. Also das heißt, also er offenbar in einer Situation ist, wo er vielleicht nicht mehr der Herr seiner Sinne ist. Das ist Joe Biden aus meiner persönlichen Perspektive. Das ist kein Bashen, sondern eine Beschreibung einer Person, die offenbar nicht in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Und ich glaube, das ist auch keine Einzelmeinung, die ich hier habe. Jetzt sehe ich daneben Herrn Scholz. Herr Scholz ist ein Mann, der sich hochgelächelt hat, der sagt eigentlich nie irgendetwas Konkretes und lächelt, ist bekannt dafür, mit den großen, beispielsweise Managern der Banken und so weiter, in krummen Geschäften immer wieder aufzutauchen, auch wenn man ihm offenbar nichts nachgewiesen hat. Und jetzt sehe ich mir die, und ich weiß eines, dass Herr Scholz immer Ja sagt, das ist mir aufgefallen, wenn Herr Biden etwas vorgibt. Und das waren die Vorgänger übrigens auch schon. Das hängt vielleicht mit der Geschichte zusammen in Deutschland. Und wenn ich mir diese beiden als Repräsentanten ansehe, die den Westen repräsentieren, und ich sehe mir dann die Staatsführer aus dem Osten an, dann mache ich mir meine eigenen Bilder. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die von der Rettung des Westens sprechen. Das wird schon symbolisiert.
Ja, und hier heißt es bei der Bild-Zeitung, die G7 repräsentieren zwar noch 45% der Weltwirtschaftsleistung, also auch nicht mal die Hälfte, aber nur noch, wie du es gerade gesagt hast, knapp 10% der Weltbevölkerung. Und die sprechen dann hier auch über diese Schwellenländer und die asiatischen Länder, die eingeladen sind. Und es heißt hier als Einordnung, Scholz, Biden und die anderen 5 wollen diese Demokratien vorsichtig näher an den Westen führen. Die Botschaft von Elmau fasst US-Präsident Biden zusammen: Wir müssen zusammenbleiben.
Ich möchte noch was sagen zu den 45% Weltwirtschaftsleistung, die sich auf den Westen konzentrieren. Wir haben einen großen Kampf der spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Produktive Staaten schaffen durch Arbeit einen Mehrwert, wo die Menschen Produkte haben, die ihnen ihr Leben erleichtert, die sie satt machen, die sie behandeln oder was auch immer. Die spekulativen Staaten sind diejenigen, die mehr oder weniger große Börsen entwickelt haben, aber vom Prinzip her nach mexikanischem Würfelbudenprinzip, wo also Leute sitzen, wo gespekuliert wird, gemuckelt wird, gemacht wird. Das heißt, wenn ich mir ansehe, die Ökonomie beispielsweise in USA, wo die Stromtransporte, die gesamte Infrastruktur, Straßen, Brücken und so weiter, die westliche Welt kann man übrigens schon nennen, wirklich komplett zerstört ist, weil dort nicht produziert wird, sondern mehr oder weniger nur spekuliert. Das ist also ein großes Wettbüro. Und wenn wir wissen, dass genau diese Zahlen, 45%, zu einem größten Teil ausschließlich aus diesen Papierwetten entstehen, von irgendwelchen Optionsscheinen, Short and Put and Call und Reverse Floater und was es da alles gibt, klingt alles wunderbar, hat aber mit echter physischer Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Die findet nämlich eher im Osten statt. Würden wir mal das bereinigen, dann würde das Verhältnis 45-55 noch ganz anders aussehen. Dann sind es nämlich nur noch Bruchteile, wahrscheinlich im einstelligen Bereich der Realökonomie.
Das sind einfach die Hintergrundinformationen, die man drauf haben sollte, wenn man versucht, all das hier ein bisschen einzuordnen. Danke für diese Hinweise, Andreas. Denn ihr werdet ja wahrscheinlich rund um die Uhr jetzt informiert über G7 und die westlichen Mainstream-Medien werden viel tun, um glauben zu machen, dass alles in Butter ist, wobei eben doch diese ernsten Untertöne bei Bild, bei der Süddeutschen, auch bei der Welt, da ist jemand interviewt worden, hatte ich vorhin ein Interview gesehen, der sagt, zumindest ist der Versuch, diese Länder mit auf die Seite zu bekommen, aller Ehren wert. So, also, aber naja, ob es was nutzen wird. Und wir schauen einmal in die New York Times. Ich habe da einen Bericht mit DeepL übersetzt. Übrigens DeepL, ich kann es immer nur allen empfehlen, ist wirklich ein ganz hervorragender Übersetzungsdienst. Wir haben, man kann da ein Abo auch buchen, was wir auch gemacht haben, weil man dann wirklich auch lange Texte übersetzen kann. Und die Übersetzungen sind aus unserer Sicht also wirklich das Beste, was wir bis jetzt so gesehen haben. Und die New York Times schreibt also, G7 nähert sich einer Einigung zur Begrenzung von Russlands Öleinnahmen. Also man spricht wieder davon, weitere Sanktionen, neue wirtschaftliche Sanktionen aufzuerlegen, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist ja dann immer so das Wording. Und man hat sich geeinigt eben über die Einführung von Preisobergrenzen für russisches Öl. Das Ölabkommen, auf das Finanzministerin Yellen, also die US-Finanzministerin, in den letzten Wochen mit Nachdruck gedrängt hat, würde darauf abzielen, die Einnahmen Russlands aus jedem auf dem Weltmarkt verkauften Barrel Öl zu begrenzen und damit die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen zu verringern auf die Russland zur Finanzierung seiner Kriegsanstrengungen angewiesen ist, heißt es hier. Andreas, man hat ja sich schon auf ein Abkommen geeinigt mit dem russischen Öl, welches jetzt derzeit, das ist auch in die Mainstream-Medien vorgedrungen, über Indien teuer verkauft wird in die Welt.
Ja, das ist die sogenannte lettische Mischung, indem man russisches Öl dann eben halt mit arabischen Öl mischt, aber keiner kann denn mehr nachsagen, wie groß ist eigentlich der Anteil. Da ist natürlich Tür und Tor auch geöffnet der Möglichkeit der Manipulation, und die Inder haben eine hervorragend strahlende Ökonomie und sie nehmen natürlich einen Aufpreis für das indische Öl gewissermaßen von 30% pro Barrel. Das ist das Dreifache von dem, was 2008 ein Barrel insgesamt gekostet hat. Also das kommt jetzt nochmal obendrauf. Das ist also wirklich kaum noch nachzuvollziehen. Man versucht jetzt Putin mehr oder weniger an die Wand zu nageln, indem man sagt jetzt auch, dass Joe Biden nach Arabien, nach Saudi-Arabien geflogen ist, und zwar genau zu dem großen arabischen Scheich, der laut Angaben der CIA den Khashoggi, das ist der Khashoggi, ist der Mann gewesen von der Washington Post, der Journalist, der in der Türkei ermordet und dessen Leichnam zerstückelt wurde, auf Anordnung dieses Scheichs dort. Und dort fährt jetzt Herr Joe Biden hin und wird mit ihnen ein persönliches Gespräch führen. Also da spielt dann die Moral nicht so eine große Rolle, wenn es um Grausamkeiten geht, um dann zu sagen, dass die Ölförderquoten der OPEC, das ist diese Vereinigung der ölexportierenden Länder in Arabien, erhöht wird, um damit die Preise zu senken, um damit wiederum Russland ausbluten zu lassen. Mir kommt das manchmal wirklich vor wie so einer der letzten Versuche, die man noch irgendwie versucht, das Problem abzuwenden oder, wie Sie selber gesagt haben, den Westen zu retten.
Ja. Und zusammenzustehen. Die New York Times berichtet, dass die Vereinigten Staaten ja bereits ein Verbot für russisches Öl verhängt haben. Und die europäischen Verbündeten wollen in den kommenden Monaten das meiste russische Öl verbieten und die Gaseinfuhren bis Ende des Jahres reduzieren. Ich weiß nicht, ob man da bei der New York Times nicht genau Bescheid weiß, dass das ja von Seiten Europas erstmal nicht reduziert wird und auch nicht reduziert werden sollte, weil ja Russland schon ordentlich reduziert hat.
Ja, das ist das Hauptproblem, was im Moment ist. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung auch mit dieser Gasgeschichte. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir haben ganz konkrete Pipelines, die von Russland zum Beispiel nach Deutschland gehen, um den Gasbedarf zu gewährleisten, der dringend nötig ist für die Stromversorgung, der dringend nötig ist für die Industrie, dringend nötig für die gesamte Wirtschaft und damit auch für das Leben der Menschen. Das ist wichtig. So, dieser Gasverbrauch ist so groß, dass permanent und ununterbrochen diese Pipelines laufen müssen, Sommer wie Winter. Viele glauben, wenn die von den Speichern hören, wenn der Speicher voll ist, so wie man das zu Hause aus dem Haushalt kennt, ach, ich habe da jetzt zwei volle Gasflaschen, da kann ich wieder richtig grillen, wenn die alle sind, mache ich die wieder voll. Das ist hier anders. Diese Speicher, die dort in Deutschland existieren, sind keine Volumen, die man abbaut, sondern das sind Puffersysteme, weil im Winter mehr Gas entnommen wird, als durch die Pipelines überhaupt nachgepumpt werden kann. Und deshalb werden im Sommer über bei weniger Gasverbrauch die entsprechenden Speicher wieder voll gemacht, die im Winter wieder entnommen werden, obwohl die ganze Zeit die Pipelines weiterlaufen. Also das vielleicht nochmal ganz wichtig zur Erklärung. Diese Pipelines sind so konzipiert, weil das ist wie ein Schnorchel. Da geht nur eine gewisse Menge an Gas durch und man braucht, wie wenn man durch einen Strohhalm beispielsweise ein Glas Wasser leer trinken will, dann braucht man länger dadurch, als wenn man das an den Mund setzt, das Glas, und einfach reinschüttet. Das ist der Punkt. Ich habe nur diese Durchlassgröße, dieses Strohhalm. Nichts anderes ist das. Das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass wenn die Leute sagen, ach, jetzt ist ja alles wieder in Butter, die Speicher sind gerade wieder voll.
Ja, danke auch für diese Hinweise. Wir gehen nochmal weiter in die New York Times, sind aber damit gleich fertig. Die Staats- und Regierungschefs wollen heute auf dem Gipfel treffen. Wie gesagt, auch Sanktionen, weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland ankündigen. Und dazu gehören Sanktionen gegen staatliche russische Rüstungsunternehmen und neue finanzielle Beschränkungen für Personen, die Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen oder ukrainisches Getreide gestohlen haben sollen. Außerdem werden sie neue Zölle auf russische Exporte ankündigen, darunter US-Zölle auf 570 Produktgruppen, deren Wert für Russland nach Schätzung der Biden-Administration bei etwa 2,3 Milliarden Dollar liegt. Eben gerade kam eine Meldung rein, das möchte ich euch ganz kurz sagen, ihr findet die, dass die USA ihre modernsten F-35 Stealth-Kampfjets ans Schwarze Meer verlegen. Und Moskau sollte diese Flugbewegungen wohl sehen, heißt es hier in einem Artikel von Express.at. Diese F-35 Kampfjets der US-Streitkräfte starteten in Tschechien und flogen dicht an Österreichs Grenze nach Rumänien ans Schwarze Meer. Und die Verlegung der Jets so nahe an die russischen Truppen im Donbass wird als eine weitere Drohgebärde im aktuellen Krieg in Europa gewertet.
Ja, man merkt, hier ist das nächste Ziel in Richtung Moldau zu sehen, Moldawien. Moldawien liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Und genau die Staatspräsidentin von Moldawien ist sehr europäisch geprägt. Sie hat auch in den USA studiert und ist natürlich auch sehr EU-lastig. Und die will sich gerne am besten, so gehen zumindest die Gerüchteküchen rum, und zwar in allen Bereichen der Welt, auch im Westen, dass sie sich Rumänien anschließen will. Nun gibt es aber eben einen schmalen Streifen, und das ist eben dieses Land Transnistrien. Die nennen sich selbst Transnistrien-Republik. Sie werden genannt vom Westen als ein de facto Regime bezeichnet. Die Menschen dort arbeiten auf russische Rubel, bekommen ihre Renten auch von Moskau und so weiter und so fort. Und genau das ist das nächste Gebiet. Das ist so eine Exklave, ähnlich wie Kaliningrad gewissermaßen, aber eben nicht anerkannt in dieser Form wie Kaliningrad, aber ähnlich von der Struktur. Und hier wird jetzt offenbar ein neues Drohgebärde aufgebaut. Man will hier regelrecht einen Stellvertreterkrieg aus meiner Sicht zwischen USA und Russland auf Kosten der ukrainischen Bevölkerung, auf Kosten der moldawischen Bevölkerung. Das ist wichtig, wenn wir über Rumänien sprechen, dass Moldawien hier in diesem Fall unmittelbar betroffen ist, weil das daneben liegt. Seht euch das bitte auf der Karte zwischendurch einfach mal an. Und das Ganze natürlich jetzt in Verbindung mit dem Litauen-Konflikt und der Suwalki-Gasse beispielsweise, dann wird ein Schuh raus. Man will hier offenbar Europa an mehreren Stellen quasi anzünden. Das ist das, was ich da nur rein interpretieren kann.
Man hat auch andere Pläne noch hier bei G7. Wir sind noch nicht ganz weg von Elmau, denn auch hier berichtet die stets gut informierte Bild-Zeitung, dass man bei G7 eine Art Anti-China-Bollwerk schmiedet, eine Antwort auf die neue Seidenstraße. Und nach Angaben der US-Regierung, so heißt es, sollen neben diesen Strafmaßnahmen, die ja übrigens auch die Lieferketten angeht, auf lange Sicht ein Gegenbündnis stattfinden. Also hier heißt es, dass China sich mit seinem Megaprojekt Neue Seidenstraße seit 2013 schon weltweit Macht und Einfluss entlang neuer Handelsrouten nach Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien erkauft. Aber Länder, die sich auf die Investitionen aus Peking einlassen, die landeten oft in der China-Falle, werden also von der kommunistischen Diktatur abhängig, heißt es hier. Und jetzt reagiert endlich der Westen darauf, so die Bild-Zeitung. In Elmau verkündete US-Präsident Joe Biden im Namen aller Mitglieder eine milliardenschwere westliche Infrastrukturalternative, quasi eine Anti-Seidenstraße, heißt es hier. Eine Partnerschaft für globale Infrastruktur sei ins Leben gerufen worden, so Herr Biden. Und der Umfang 600 Milliarden US-Dollar bis 2027.
Man muss hierzu eines wissen. Im Jahre 2013, das war ein Jahr bevor die Krim ein Referendum zur Selbstständigkeit gemacht hat oder aus Sicht des Westens annektiert wurde von Russland. Das sind die beiden Darstellungen. Im Jahre 2013 haben Ukraine und China ein gemeinsames Abkommen gemacht aus diversen Verträgen, die übrigens Xi Jinping persönlich unterschrieben hat. Das zeigt, dass diese Verträge einen sehr hohen Wert haben, Stellenwert, wo man sich gegenseitig auch zusagte, die Souveränität des anderen nicht zu achten, nur zu achten, sondern auch zu verteidigen im Notfall. Ich finde das ganz wichtig, weil das wird fast nirgendwo in irgendeiner Form argumentiert, dass es diese Verträge gibt. Das Interesse von China ist natürlich ganz klar. Ukraine hat die Schwarzerde, da geht es um die Getreidetransporte. Sie wollten sich damit die Getreidelieferungen natürlich gefügig machen. Und ein noch wichtigerer Punkt ist, dass die Seidenstraße, um die es hier geht, nämlich durch die Ukraine läuft. Diese Seidenstraße läuft ja auch auf dem Schienenweg, und zwar von China aus durch Kasachstan. Und man muss wissen, dass in Kasachstan, Russland und in der Ukraine ein breiteres Schienennetz ist, als es in Europa der Fall ist. Also Ukraine ist ja Europa, aber in dem sonstigen Europa der Fall ist. Und auch in China. Das heißt, diese Züge müssen zweimal umgespurt werden, von Schmalspur auf Breitspur und so weiter. Und um noch weiter mit der Breitspur zu kommen, braucht man die Ukraine. Die Ukraine ist nämlich genau die Überbrückung nach Europa. Und diese Überbrückung, deshalb geht es um dieses, wenn wir reden ab und zu von diesem Intermarium-Konzept, geht es den Westen darum, möglichst Polen und Ukraine unter seinen totalen Einfluss zu bekommen, weil damit eine große Verbindung zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer entsprechend ist. Wie ein großes Bollwerk, was da aufgebaut ist, wo Russland von Europa getrennt wird. Geht bitte mal auf eine Landkarte rein, guckt das mal kurz rein und guckt euch mal an, Ukraine, Polen, und dann guckt euch mal an, wie nah die quasi Ostsee bis zum Schwarzen Meer quasi diesen Schutzwall bilden. Und genau der sollte durchbrochen werden für China, die ja mit Russland zusammenarbeiten, wo die Züge durchgehen, um dann nach Zentraleuropa zu kommen. Das ist die Gemengelage, die dahinter steht im Augenblick. Und China und Ukraine sind deshalb relativ miteinander verbunden. Deshalb sagt China auch nicht pauschal gegen Russland und gegen die Ukraine, sondern sie stellen sich da relativ neutral. Im ökonomischen Bereich sind sie Russland affin, aber im politischen Bereich sagen sie, ihr solltet den Krieg beenden. Das ist also quasi eine Art, ja, laue Luft nach dem Motto, okay, also wir wollen was dazu sagen, dass wir das nicht gut finden, aber mehr machen die auch nicht.
Ich möchte euch noch kurz informieren darüber, wer wie viel von diesen 600 Milliarden in den nächsten 5 Jahren bezahlen möchte oder will für die Partnerschaft für globale Infrastruktur. Die USA wollen $200 Milliarden an öffentlichen und privaten Mitteln bereitstellen. Deutschland beteiligt sich über die EU daran. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, dass das Team Europe 300 Milliarden Euro als Beitrag für den Milliardenpakt bereitstellen werde, Andreas. Das andere teilt sich dann auf zwischen Japan, Italien und Kanada. Aber 300 Milliarden von der EU, 200 Milliarden von den USA. Ich fürchte fast, dass der Beitrag Deutschlands auch hier wieder der höchste sein wird.
Davon können wir natürlich ausgehen. Das Interessante ist, das erinnert mich an die große Ansage vor ganz kurzer Zeit, als die EU gesagt hat, wir werden jetzt eine sogenannte Konnektivitätsstrategie der EU fahren. Und das soll ein Gegenpendant sein zur Seidenstraße. Das Ding scheint offenbar vom Tisch zu sein. Also das ist nicht, hat nicht funktioniert. Kurz, die EU hat damit komplett versagt. Jetzt mal ganz ehrlich, die Chinesen arbeiten seit Jahrzehnten an diesem Seidenstraßenprojekt. Seit Jahrzehnten. Da sind Häfen gebaut, Umspannwerke gebaut, Umschienenwerke gebaut, da sind Züge gebaut, da sind Schiffe gebaut, da sind verschiedene Spuren durch Indien, Pakistan und so weiter, auf dem Seeweg durch den Indischen Ozean, auf dem Schienenweg durch Sowjetunion oder ehemals Sowjetunion, durch Russland und Kasachstan, bis hin dann auch über Weißrussland nach Polen. All das ist bereits fertig. Die Züge laufen im Prinzip von Peking, wenn die wollen nach Duisburg. Und da fahren die durch. Das ist alles überhaupt...
Dortmund, Duisburg?
Duisburg. Duisburg ist der größte Binnenhafen. Und da fahren die hin. Und ich finde das schon sehr beeindruckend, dass man wirklich sagt, wenn wir jetzt 600 Milliarden zur Verfügung stellen, dass wir da mal eben 20 Jahre Vorsprung aufholen. Ich frage mich manchmal wirklich, wer da so am Hebel sitzt.
Ja, hast du doch gerade gesagt. Du hast es doch beschrieben, Andreas. Haben wir alle gehört. Ja, und während also da auf Elmau, auf diesem wunderschönen Schloss, vor diesem Alpenpanorama ganz große Pläne geschmiedet werden, hat Putin und hat auch Herr Xi aus China sich längst abgewendet vom sogenannten egoistischen Westen. Denn die BRICS-Gruppe hat eine Woche vorher getagt, allerdings online, also nicht physisch, wie die Herrschaften dort jetzt. Und Wladimir Putin, so schreibt NTV, also ihr hört heute, dass wir nahezu nur Mainstream-Medien hier zitieren, um wirklich einfach zu versuchen, ein neutrales Bild zu schaffen. Andreas kommentiert es, wir versuchen da einfach auch von anderer Seite mal ranzugehen, aber wir sind hier also politisch korrekt, da geht es schon fast gar nicht mehr. Also der folgende Beitrag, über den wir hier kurz als Gegenveranstaltung zu G7 sprechen wollen, ist die BRICS-Tagung vor einer Woche gewesen und Putin hat damit sozusagen ein Gegengewicht installiert zu den westlichen Bündnissen. Und Russland wolle, so heißt es hier, zusammen mit Brasilien, Indien, China und Südafrika eine neue Weltordnung kreieren. Und deswegen ist dieser diesjährige BRICS-Gipfel für deutliche Kritik am Westen genutzt worden. Die BRICS-Länder, zu denen eben, wie gesagt, auch Brasilien und Indien gehören, sollten mehr Verantwortung übernehmen, hieß es dort, und sich für Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Das hat der chinesische Präsident Xi in seinen Eröffnungsworten zu diesem virtuellen Gipfel gefordert. Wörtlich weiter, einseitigen Sanktionen muss man sich entgegenstellen. Und Herr Putin hat dem Westen in diesem Zuge Egoismus vorgeworfen. Wörtlich, nur auf der Basis einer ehrlichen und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit können wir Auswege aus der Krise suchen, in die die Weltwirtschaft geraten ist, wegen der undurchdachten egoistischen Handlungen einzelner Länder, die mittels finanzieller Mechanismen ihre eigenen Fehler in der Makroökonomie auf die ganze Welt abwälzen. So wörtlich Wladimir Putin. Und er wies in dem Zusammenhang der BRICS-Gruppe eine besondere Rolle zu. Diese Organisation müsse vorangehen bei der Schaffung einer multipolaren Welt, in der die Beziehungen der Staaten untereinander auf dem Völkerrecht beruhten. Tja, Andreas, also die kämpfen, beide Seiten kämpfen um eine neue Weltordnung.
Man merkt hier im Prinzip, es sind ähnliche Strukturen. Man hat gerade aus dem Westen gehört, dass beispielsweise die Leute dann in die chinesische Falle reingeraten, wenn sie sich beispielsweise mit den Chinesen zusammentun und das Geld annehmen. Es gibt aber auch die IWF-Falle. Das ist nämlich die, die vorher gewesen ist. Und da sehen wir, es sind dieselben Methoden. Also wenn gerade ein Präsident wie Xi aus China die Menschenrechte und die Ehrlichkeit gegenüber den Menschen fordert, ist das natürlich auch eine Farce. Das muss man einfach mal so sehen, wenn wir wissen, wie gerade dort mit den Menschen in Shanghai und so weiter umgegangen wird im Rahmen dieses Lockdowns oder wie man mit der Falun Gong-Bewegung umgeht. Also da muss man natürlich auch mal wirklich sehr vorsichtig sein. Deshalb geht es nochmal ganz deutlich darum, was ist gut, dass du das gesagt hast, die Objektivität. Nicht zu sagen, jetzt sind die im Osten die Guten und die Westen die Schlechten, sondern es geht hier um einen Kampf von zwei großen Geostrategen, die versuchen, diese Weltmacht mehr oder weniger an sich zu reißen. Wobei USA gerade diese Weltmacht verliert und Russland und China mehr oder weniger so eine multipolare neue Struktur aufbaut. Und ich muss ehrlich sagen, es geht jetzt fast um das kleinere Übel und nicht um das, was man sich wirklich wünschen sollte. Was wir uns wünschen sollte, läuft auf einer ganz anderen Ebene, nämlich dem eigenverantwortlichen Menschen, der auf regionaler Ebene in Frieden mit den anderen regionalen Strukturen zusammenarbeiten kann.
Ja, und sein Gemüse selber anbaut. Also Russland hat in diesem Zusammenhang erklärt, angesichts der massiven westlichen Sanktionen seine Wirtschaftsbeziehungen mit Partnerländern weiter ausbauen zu wollen. Putin verwies unter anderem darauf, dass sich neben den besagten Öllieferungen auch der Export von russischen Düngemitteln in die übrigen BRICS-Staaten und die landwirtschaftliche Zusammenarbeit dynamisch entwickle. Zudem sagte Putin, dass Russland mit seinen BRICS-Partnern alternative internationale Transfermechanismen und eine internationale Reservewährung entwickle, um die Abhängigkeit von Dollar und Euro zu verringern. Und viele Experten haben Zweifel daran, dass Russland diesen westlichen Sanktionsdruck langfristig ohne größere Schäden abfedern kann.
Diese internationale Reservewährung, das finde ich zum Beispiel ein hochinteressantes Thema, weil hier eine Notwährung, eine Reservewährung aufgebaut wird, die hingehen kann bis zur Alternativen des IWF mit den sogenannten Sonderziehungsrechten. Die Sonderziehungsrechten sind also quasi auch eine Art Währung, die man in bestimmten Krisensituationen ziehen kann, um damit bestimmte Löcher zu stopfen. Und da die westliche Welt aber tatsächlich auf Wetten und auf Papierökonomie funktioniert und auf Bits und Bytes von Plasmabildschirmen, während die BRICS-Staaten weitaus größer in ihrem Anteil so aufgebaut sind, dass sie die physische Ökonomie, die Werkbänke, die Bearbeitung, die Mehrwertschaffung und so weiter, Bedürfnisbefriedigung von Menschen im Ziel haben durch Produkte, dass da natürlich eine Reservewährung natürlich einen ganz anderen inneren Wert hat, als es dann eben halt rein im Westen war bisher.
Ja, und wir schauen auch noch einmal ins Wall Street Journal über die Berichterstattung, was BRICS angeht. Da heißt es unter anderem, also große internationale Bühne, Putins Anwesenheit demonstrierte die strategische Bedeutung Russlands für verschiedene Teile der Welt und die begrenzte Bereitschaft einiger zentraler Nationen, sich dem westlichen Handelsboykott anzuschließen. In der BRICS-Gruppe sind 4 der 10 bevölkerungsreichsten Länder der Welt sowie 4 der 15 größten Wirtschaftsnationen vertreten. Und Manjari Miller, Senior Fellow beim Council on Foreign Relations in New York, kommentiert das folgendermaßen. Der sagt, die Abhaltung des BRICS-Gipfels unter Beteiligung Russlands ist ein Zeichen dafür, dass Präsident Putin nicht für alle ein Paria ist. Also, dass er eben nicht für alle ein Widersacher, ein Bösewicht ist. Und es heißt weiter im Wall Street Journal, in den veröffentlichten Erklärungen zu den Gipfelbemerkungen schien keiner der BRICS-Staats- und Regierungschefs Moskau die Schuld an dem Konflikt zu geben oder ihn als Krieg zu bezeichnen, obwohl einige auf die Auswirkungen auf die Inflation und Unterbrechung der weltweiten Lebensmittelversorgung hinwiesen. Und in einer abschließenden Erklärung der BRICS-Gruppe heißt es, die Staats- und Regierungschefs hätten die Lage in der Ukraine erörtert und ihre Unterstützung für Gespräche zwischen Moskau und Kiew zum Ausdruck gebracht, während sie Fragen wie humanitäre Hilfe an multilaterale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verwiesen. Und es heißt hier am Ende, dass der BRICS-Gipfel nur eines der großen politischen Ereignisse sei, die in den kommenden Monaten zeigen werden, dass der Krieg in der Ukraine für einige Länder keine schwarz-weiße Angelegenheit ist, wie es für die USA und ihre Verbündeten der Fall ist.
Spannend ist für mich hier mehr oder weniger die Handhabung der westlichen Massenmedien, die über den G7-Gipfel berichten. Die,
das war über BRICS.
Ja, ich weiß, die über den G7-Gipfel berichten mit 10% der Bevölkerung, die 10% des Volkes vereinnahmen und angeblich 45% der Weltwirtschaftskraft. Und hier auf der anderen Seite, die BRICS-Veranstaltung läuft mit 5 Ländern mit weit über 50% der Weltbevölkerung, die hier zugrunde liegt und realökonomisch weit größer als die 45%, die man dort in USA nennt, wenn man mal diese Pseudo-Wirtschaft bereinigt und sich auf die physische Ökonomie konzentriert. Und das ist das Komische, dass ja wichtig von unwichtig eigentlich entschieden werden soll, unterschieden werden soll. Und ich frage mich, wo sind eigentlich die Redakteure, die einfach mal nachrechnen, wie setzen sich die ökonomischen Einheiten in den BRIC-Staaten zusammen, wie setzen sie sich im Westen zusammen, wie viele Menschen sind das, was wird da eigentlich repräsentiert? Dann müsste mindestens diese BRICS-Veranstaltung genau denselben Stellenwert haben wie die andere. Und daran erkennt man eben halt, dass hier eine tendenziöse Berichterstattung in Richtung eines Systems stattfindet und kein objektiver Journalismus.
Auch das ist aber eine Überraschung, Andreas, was du hier gerade verlautbart hast.
Also mich überrascht es.
Ja, das glaube ich dir. Andreas, seit gestern wird berichtet von Zahlungsausfällen für Russland. Bloomberg, die US-Nachrichtenagentur, behauptet das, dass Russland heute Abend zum ersten Mal seit 1918 in Verzug geraten ist. Zahlungsausfälle, das sind jetzt viele Überschriften, die wir sehen können in den Medien. Und es hat sich auch Russland, Moskau dazu geäußert, nämlich der Sprecher von Putin, Herr Peskow. Der wehrt sich gegen die Behauptung, Russland sei mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten. Er betonte, dass die Position der russischen Führung wohl bekannt sei. Es geht darum, sagt er, dass der Westen illegal Gelder blockiert hat und der Versuch, dieses Geld in irgendeiner Weise zu verwenden, ebenfalls illegal wäre, im Grunde genommen einen regelrechten Diebstahl bedeuten würde. Und hier sind, er sagt wörtlich, hier sind diese Vorwürfe des Zahlungsverzugs auch in diesem Fall völlig unrechtmäßig, denn bereits im Mai wurde die notwendige Zahlung in der Währung geleistet. Und die Tatsache, dass Euroclear das Geld einbehalten und den Empfänger nicht ausgehändet hat, ist nicht unser Problem, sagt er. Das heißt, in diesem Fall gibt es keinen Grund, diese Situation als Zahlungsausfall zu bezeichnen.
Ja, es ist natürlich auch kein Zahlungsausfall in dem klassischen Sinne, wenn er erzwungen wird durch Sanktionen, ganz klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier geht es darum, dass Menschen dem russischen Staat Geld geliehen hat über bestimmte Staatsanleihen und die müssen irgendwann zurückbezahlt werden. Das sind die Schulden, die Russland beispielsweise westlichen Investoren schuldet. Nun kenne ich ganz viele westliche Investoren, die suchen händeringend nach einer Möglichkeit, in Russland zu investieren, weil die Ökonomie dort so gut ist. Und im Mai, das war die letzte Veröffentlichung der Inflationsrate, die Inflationsrate gegenüber dem Mai des Vorjahres genau 0% lief. 0%, also quasi keine Entwertung des Geldes. Und wer wünscht sich nicht, wenn er Geld hat, dass das Geld sich nicht entwertet? Mit anderen Worten, haben viele Interessen, natürlich ihr Geld in Rubel anzulegen. Und ich glaube, da hat man im Kreml eine interessante Lösung gefunden und hat gesagt, wir werden diese Gelder, die wir den ausländischen Investoren schulden, in eine spezielle Kasse als separates Vermögen, als quasi Sondervermögen dort einzahlen und rechnen es einfach, als wäre es zurückgezahlt. Das heißt, das Geld, was dort drin liegt, gehört dann all den Gläubigern, denen wir noch Geld schulden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Gläubiger wäre, und ich glaube, das werden die meisten Gläubiger machen, zum Beispiel in USA oder Europa, die werden vor Freude in die Luft springen und werden sagen, jetzt haben wir doch das erreicht, was wir eigentlich wollten. Unser Geld liegt in russischen Rubeln und den Russen nicht zu trauen, dass das Geld kommt, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Die Geschichte spricht eine relativ klare Sprache. Also unterm Strich gesehen ist das Ganze eine Farce für die Presse und real spielt es wieder Russland in die Hände.
Andreas, wir haben Ende letzter Woche darüber berichtet. Herr Habeck hat den Notfallplan, die Stufe 2, ausgerufen. Und die Vertreter Industrie und Wirtschaft haben sich schon besorgt geäußert. Es wird eng. Und auch in Europa, in der EU, macht man sich Sorgen. Also die EU wird nervös, weil Deutschland schwächelt. Die sagen also, wenn die Industrie und die Wirtschaft ausfallen in Deutschland, wird das natürlich einen Dominoeffekt haben auf andere Länder. Also Herr Scholz hat eben auch bei G7 dieses Thema Gasknappheit mit angesprochen. Und jetzt gibt es da Sondertreffen eben auch. Was bedeutet das, wenn Deutschland ausfällt bzw. ins Straucheln gerät? Und die Spitzenverbände prognostizieren einen Horrorwinter. Zum Beispiel der Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing hat gegenüber der FAZ gesagt, das werde dann viel schlimmer als die Corona-Pandemie. Deutschland könne sich schon mal auf einen harten Winter einstellen. Sollte kein Gas aus Russland mehr kommen, werden die Unternehmen zwangsweise oder teilweise ganz abgeschaltet und die Wirtschaft geht in den nächsten Lockdown. Ohne das russische Gas, sagt er wörtlich, haben wir im Winter ein richtiges Problem. Auch wenn man bis jetzt noch glimpflich davon gekommen sei, aber jetzt wird es ernst. Und auch das Ausrufen der Gasalarmstufe beunruhigt die Solarindustrie. Auch hier melden sich die Branchenvertreter und sagen, das wird auch gerade bei einem Gasstopp sehr gefährlich für viele Arbeitsplätze. Und jetzt sagen einige Leute, Andreas, Kohle, also Habeck selber sagt ja, er greift wieder auf Kohle zurück. Und andere sagen, wie Julian Reichelt, lasst die drei Atomkraftwerke noch an oder schaltet die anderen wieder dazu. Und du hattest dich jetzt mit Experten in den letzten Tagen zum Thema Blackout beschäftigt. Gerade die Forderung nach einer kurzfristigen Wiederbelebung von Kernenergie und Kohlekraft scheint ja vielleicht weniger hilfreich zu sein als angenommen. Vielleicht kannst du uns die Problematik mal ein bisschen näher bringen.
Da müssen wir leider mal ganz kurz ein bisschen technisch werden. Also es gibt eine sogenannte Netzfrequenz und die beträgt genau 50 Hertz. Und schon minimale Abweichungen können zu einem Blackout führen. Ich versuche das mal einfach zu erklären anhand eines Beispiels. Nochmals, habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber vielleicht mal ganz klar und langsam. Man muss sich das quasi wie einen Wasserschlauch vorstellen, der immer einen bestimmten Druck an Wasser intern haben muss. Schon eine minimale Abweichung des Drucks würde sonst das Wasserversorgungssystem zerstören. Entweder würde der Schlauch kollabieren oder er würde platzen. Also ein ganz sensibles Material, aus dem dieser Schlauch ist. So können wir uns das vorstellen. Bei der Wasserversorgung gibt es ja ein Wasserreservoir, das kennen wir. Da ist zum Beispiel ein Stausee, von wo aus das Wasser dann geliefert wird. Und in diesem stehenden Wasser hängt eine Tauchpumpe und die muss jetzt dafür sorgen, dass der Druck im Schlauch, der von der Pumpe ja zu den Haushalten führt, immer stabil bleibt. An diesem Schlauch hängen dann also am Ende quasi die Verbraucher mit jeweils einem einzelnen Wasserhahn. Und wenn gerade viele Menschen jetzt Wasser benötigen, weil am Abend viele Bürger zum Beispiel die Waschmaschine anmachen, dann muss die Pumpe mehr Wasser fördern als am Nachmittag, wo weniger Wasser verbraucht wird. Nachts geht dann der Verbrauch dann zum Beispiel schnell wieder zurück, manchmal ganz schlagartig. Das heißt, die Pumpe muss also extrem schnell ihre Leistung erhöhen und genauso schnell wieder reduzieren. Ansonsten würde die Heizung platzen können oder einfallen.
Andreas, wie lässt sich dieses Beispiel auf die Stromversorgung anwenden, damit wir die Kurve wieder zum Thema bekommen?
Ja, bei der Stromversorgung funktioniert es ähnlich. Ein bestimmter Wert muss immer an Spannung in den Kabeln sein, so wie das Wasser eben halt im Schlauch, durch die der Strom transportiert wird. Und das nennt man dann eine Netzfrequenz von 50 Hertz. Das wollen wir gar nicht jetzt erklären. Das wird viel zu weit führen. Die Wasserpumpen bei der Wasserversorgung wären beim Strom die Kraftwerke, die immer den genauen Strom liefern müssen, der gerade angefordert wird. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kraftwerke extrem schnell auf einen unterschiedlichen aktuellen Verbrauch reagieren müssen. Das hat ja damals die Frau Baerbock mal so witzig gesagt und ihre Ahnungslosigkeit ganz deutlich unterstützt, indem sie sagte, naja, wenn der Strom ausfällt, ist ja immer noch ein bisschen Strom in der Leitung drin, den kann man dann ja erstmal nutzen. Also viele haben nicht verstanden, dass der Strom, der jetzt verbraucht wird, jetzt auch genau produziert wird. Das ist entscheidend. Da ist also eine ganz schnelle Aussteuerbarkeit gefordert, wenn also diese 50 Hertz erhalten bleiben müssen. Mit Gasturbinen ist das alles ganz einfach. Denn eine Gasturbine, die ist also quasi ein Gerät, das wird dann in Gang gesetzt durch die Energiezufuhr von Gas. Und man kann, wenn man die Energiezufuhr ganz stark verstärkt oder das, dann kann man diese Turbine in schnellen Bewegungen bringen und dann kann die ganz viel Strom produzieren. Oder wenn man beispielsweise das Gas zurückführt, also dann würde auch jeweils sofort weniger Strom rauskommen. Das können wir vergleichen wie beim Autofahren. Wenn man also kurz aufs Gas drückt, dann beschleunigt der Wagen sofort. Genauso schnell geht es auch wieder beim Abbremsen, dass das Ding wieder zum Stehen kommt. Bei einem großen Überseeschiff zum Beispiel ist das alles ganz anders, nämlich viel träger. Wird zum Beispiel bei einem großen fahrenden Tanker eine Vollbremsung eingeleitet, dann werden die Maschinen volle Kraft auf rückwärts geschaltet. Aber der Tanker braucht trotzdem noch aufgrund der Trägheit und seines Gewichts noch einige Kilometer, bevor er überhaupt zum Stehen kommt. Das können 5-6 Kilometer sein.
Ja, und wie wendest du diesen Vergleich auf die Stromproduktion an?
Wie gesagt, man kann ein Gaskraftwerk bei einer Vollbremsung oder Beschleunigung der Stromproduktion binnen weniger Minuten durchziehen. Das geht bei einem Gaskraftwerk, weil man Gas rein, Gas raus und schon reagiert das, wie beim Bremsen und Gas geben. Anders ist das bei dem Kernkraft- oder Kohlestrom. Das ist vergleichbar mit dem großen Tanker auf See. Da müssen ja große Wassermengen erhitzt werden, nicht in den Tankern, sondern in den Kraftwerken, die dann der Stromversorgung dienen müssen. Das ist ja der Wasserdampf, der da genutzt wird. Es braucht bei Kohlekraftwerken einige Stunden und bei Kernkraftwerken bis zu einem Tag, bevor die Stromproduktion deutlich reduziert oder erhöht werden kann. Das heißt also, die schnelle Möglichkeit zu reagieren ist nicht da. Und diese Kern- und Kohleenergie, die liefert zwar zuverlässige und große Mengen Strom, aber die mangelnde Geschwindigkeit zur Aussteuerung bei starken Nutzerschwankungen ist hier ein extrem großes Risiko.
Ja, das hast du. Ich finde, man kann das so verstehen, wie du das hier darstellst, sogar ich. Jetzt gibt es aber noch die sogenannte alternative Energie wie Windkraft oder Bio-Solarenergie. Wie ist denn da die Aussteuerbarkeit?
Ja, es ist wirklich ein kompliziertes Thema für die das zu viel ist. Einfach ein Stückchen zurückspülen und nochmal spulen, nicht spülen, dann wird's klar. Offenbar würde das mit alternativen, sogenannten alternativen Stromformen etwas besser funktionieren. Aber wir haben bei den Entscheidern der Politik erstens wenig Fachleute und zweitens, wenn es welche gibt, hört man denen nicht zu. Und so wird auf Teufel komm raus eine Ideologie durchgesetzt und die heißt regenerative Energie first. Sonst gibt's nichts. Man setzt also darauf, dass die Grundversorgung mit der bei vielen Fachleuten umstrittenen Solar- und Windenergie aufzubauen. Und hier beginnt das Problem. Bei starken Schwankungen des Strombedarfs müssen dann die Aussteuerung über Atom- und Kohlekraft geregelt werden. Und das Risiko eines Blackouts wird damit aus unserer Sicht erhöht, wie ich es gerade gesagt habe, weil die nicht schnell genug reagieren können. Also, einfach nur die alten Technologien wieder in Kraft zu setzen, wie Kohle oder Atom, ist eventuell nicht zu Ende gedacht. Ohne gasbasierten Strom wird das Risiko eines Blackouts erhöht. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Gasstromproduktion zurückgegangen ist und dass sich die zum Teil riskanten Aussteuerungsmaßnahmen bereits verdoppelt haben im letzten Jahr, um einen Blackout abzuwenden.
Ja, nun hast du natürlich auch noch von einem zweiten Problem gesprochen, über das wir in früheren Jahren viel öfter geredet haben alle, was die Sicherheit nämlich und die Zuverlässigkeit von Kern, aber auch Kohleenergie betrifft.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Die Kernkraftwerke waren ja quasi schon ausgemustert. Und nicht immer im perfekten Zustand, da ja gesetzlich das Auslaufen dieser Energie ja längst beschlossen war. Und ein Unternehmer ist ja logischerweise bemüht, dass er sein eingesetztes Material, ob Anlage oder Umlaufvermögen, bis zur Ausmusterung auch an die Grenze der Unbrauchbarkeit zu bringen. Das ist ja das Ziel. Also ein guter Freund und Ingenieur brachte mir da ein gutes Beispiel, um sich das Problem besser vorstellen zu können. Nehmen wir ein fiktives Unternehmen mit einem normalen Fuhrpark an Autos. Wenn da ein Auto dabei ist, welches in einem Jahr nicht mehr durch den TÜV kommen wird, dann ist die Motivation für den Unternehmer gering, dieses Gefährt hochwertig und teuer intakt zu halten. Da wird das Auto eher nur provisorisch so weit zusammengeflickt, dass es gerade einmal den Sicherheitsstandards entspricht. Mehr ist nicht zu erwarten. Alles andere wäre ja auch Unsinn, wenn man einen kaufmännischen Betrieb nach Profitgesichtspunkten ja führen muss. Wenn die Kupplung dann noch geht, dann wird sie eher nicht ausgetauscht, wenn man kleine Probleme beim Schalten hat. Lohnt ja nicht mehr wirklich. Und so sehe ich hier auch eine gewisse Problematik bei der Kernkraft und der Kohleenergie. Machen wir uns nichts vor. Die Formen sind laut der Energiepolitik in Deutschland mega out. Und die Motivation der Betreiber, hier noch groß in Instandhaltungen zu investieren, die über die Sicherheitsstandards hinausgehen, eher gering. Man weiß ja auch nicht, wann man wieder abgeschaltet wird, wenn zum Beispiel der Ukraine-Krieg jetzt mal zu Ende geht und Russland wieder liefern kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, dass die geforderte Atom- und Kohleenergie nun das Risiko eines Blackouts eliminiert, das bezweifle ich. Hier wird es offen so dargestellt, als wäre das ein letztes Manöver, um alles wieder in Ordnung zu bringen, nach dem Motto Atomkraftwerke an und alles ist wieder in Butter. Das halte ich für gefährlich, so eine Aussage.
Ja, das heißt, dass die Gefahr eines Blackouts weiterhin über dieser Gesellschaft schwebt und auch so sicher wie das Amen in der Kirche zu erwarten ist. Und wir empfehlen immer nur wieder, bereitet euch in allen erdenklichen Möglichkeiten vor. Andreas hat von verschiedenen Informanten auch noch Informationen bekommen. Die stellst du jetzt mal zusammen, dann sind wir am Mittwoch damit dran, dass wir euch die weitergeben. Es gibt da auch ganz gute Nachrichten, um ehrlich zu sein. Freue ich mich auch drauf. Aber wichtig ist und bleibt, wachsam sein, Obacht geben und Kaffee trinken.
Endlich, endlich. Und die Sonne scheint trotzdem wieder und es ist eigentlich ein sehr angenehmer Tag heute.
Andreas.
Der Kaffee läuft.
Und die Sonne ist hinter der Wolkendecke, aber natürlich scheint sie von rechts wegen.
Aber wenn ich aus dem linken Fenster gucke, sehe ich Sonne. Es tut mir leid.
Ich weiß nicht, was er sieht.
Den blauen Himmel und die Sonne.
Bis später.